Ich bin immer auf der Suche, ja, was ist der Sinn, was mache ich hier eigentlich, was ist hier los? Und wenn ich bei Yoga bin und wenn ich auf der Matte bin, erstens habe ich dadurch meine Berufung gefunden. Also ich fühle mich da, ja, sehr berufen, das in die Welt zu tragen und dann eben auch noch auf diese spezifische Gruppe heruntergebrochen, auf dicke Menschen. Da fühle ich mich schon berufen dazu, sage ich mal, so ganz privilegiert. Aber auch einfach Freiheit. So für mich, für meinen Körper, für meine Atmung, für meine Seele ist einfach Freiheit.
Hallo und herzlich willkommen beim Lila Podcast Feminismus für alle. Ich bin Lena und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die gehört zu Sophie Schwarz. Mit ihr habe ich über Yoga, über Sport und Bewegung gesprochen und sie zum Beispiel gefragt, wie wir sportliche Räume sicherer und zugänglicher für alle machen können. Besonders für mehrgewichtige Menschen. Denn darum soll es heute im Lila-Podcast gehen. Um Sport und Bewegung, wie immer natürlich mit einer feministischen Brille auf der Nase und der Frage, wie wir Sport auch intersektional denken können. Und wo eigentlich welche sportlichen Räume exkludierend sind und ja, eben was man dagegen machen kann. Ich glaube, dass Sport total gut tun kann und wichtig für unsere körperliche, aber vor allem auch für unsere mentale Gesundheit sein kann. Gleichzeitig beobachte ich aber, dass ganz viele sportliche Räume wahnsinnig ausgrenzend sind. Zum Beispiel für mehrgewichtige Menschen, für nicht-binäre Menschen und auch ganz grundsätzlich für Frauen. Mein persönliches Verhältnis zu Sport war rückblickend, ja, eigentlich immer recht schwierig. Als Kind war ich überhaupt keine typische Sportskanone. Schulsport fand ich ganz, ganz grauenhaft, immer schon, angefangen in der Grundschule, wo meine damalige Sportlehrerin wirklich vor jeder Stunde unsere Schuhe auf Sauberkeit kontrollierte und damit gedroht hat, dass wir draußen barfuß über die Aschebahn laufen müssen, wenn sie irgendwo auch nur ein Steinchen findet. Für mich als Schülerin, die eh sehr ängstlich in der Schule war, war das wirklich jede Woche der Horror und hat zu keinem einzigen positiven Gefühl gegenüber dem Schulsport geführt. Später auf der weiterführenden Schule fand ich Schulsport eigentlich ähnlich und immer noch ätzend. Dieses Mannschaftenwählen fand ich ganz schlimm, wobei immer die gleichen Kinder bis zum Schluss sitzen geblieben sind. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Ja, ganz schlimm. Zusätzlich, ja, war ich irgendwie vor allem in den Sportarten sehr schlecht, die mit Bällen zu tun hatten. Und das hatten im Schulunterricht leider die meisten Schulstunden. Fußball, Basketball, Volleyball, Weitwurf, all das konnte ich überhaupt nicht. Und ich wollte das auch nicht. Und ich habe mir das natürlich dann auch immer weiter eingeredet. Nee, das kann ich nicht. Und dann konnte ich es natürlich auch nicht. So ein bisschen selbstverstärkende Prophezeiung nennt man das, glaube ich. Ja, in meiner Freizeit muss ich aber sagen, habe ich einiges versucht, um doch irgendwo reinzukommen und bin so ein bisschen von Verein zu Verein getingelt und habe wirklich viel ausprobiert und nach irgendwas gesucht, was auch ich kann. Wenig erfolgreich, muss ich sagen. Irgendwann, ja, im Laufe der Pubertät habe ich dann einfach für mich so ein bisschen beschlossen, Sport ist nichts für mich und das kann ich einfach nicht, das lasse ich jetzt. Und das änderte sich dann tatsächlich erst als Erwachsene, als ich abnehmen wollte. Das ist eine, finde ich, sehr, sehr schlechte Motivation für Sport, aber wahrscheinlich auch eine sehr verbreitete. Und ich fing, wie ja wahrscheinlich auch viele, die jetzt zuhören, fing ich damit an, ins Fitnessstudio zu gehen und da Kurse zu besuchen, Bodypump, Spinning, Yoga habe ich auch ausprobiert. Mittlerweile muss ich auch sagen, habe ich so ein bisschen meine Favorites gefunden und festgestellt, dass Sport und Bewegung eben wahnsinnig vielfältig ist und es neben diesem typischen Schulsport von damals natürlich ganz, ganz viel gibt, das man machen kann und dass da eben auch was für mich dabei ist und dass es ja für unterschiedliche Körper, unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten auch unterschiedliche Sport- und Bewegungsarten gibt und dass da eben auch, wie gesagt, für mich was dabei ist. Und ich bin dann ja so ein bisschen weggekommen von meiner früheren Annahme um Sport machen zu dürfen, muss ich erstmal XY können. Ja, dass das Quatsch ist, weiß ich heute. Aber ja, mein Gefühl ist, dass viele genau mit diesem Glaubenssatz aufwachsen. Und über genau solche Dinge, über Ausgrenzungsstrukturen im Sport, habe ich auch mit Profi-Basketballspielerin Ireti Amojo gesprochen. Sie hat im kürzlich erschienenen Sammelband Unlearn Patriarchy 2 ein Kapitel über ihre Karriere im Profisport geschrieben. Und ich habe sie gefragt, welche Hürden ihr vor allem als nicht weiße Frau im Vereinssport begegnet sind und was es bedeutet, dass Vereine und Verbände vorwiegend immer noch weiß, konservativ und männlich dominiert sind und ja, welche Veränderungen sie sich eben diesbezüglich wünschen würde. Wir haben außerdem darüber gesprochen, warum diese binäre Einteilung zwischen Männern und Frauen im Sport total veraltet ist und wie wir Räume im Sport so gestalten könnten, dass sie auch für nicht-binäre Inter- oder Transpersonen zugänglicher werden. Und los geht's!
Ich bin Ireti Amojo, gebürtige Berlinerin, stolze Berlinerin, das sage ich auch mal gerne dazu. Ich habe viele Jahre selber Basketball gespielt, sowohl in den USA an einem US-amerikanischen College als auch in Deutschland in der ersten Bundesliga. Ich habe auch für die Frauennationalmannschaft Basketball gespielt, habe dann vor einigen Jahren meine aktive Karriere beendet und bin heute, würde ich sagen, einfach aktiv noch im Basketball als Zuschauerin, genau, in verschiedenen Funktionen eigentlich, also einmal bei Alba Berlin. Da bin ich nebenberuflich so ein bisschen im Mädchen- und Frauenbasketballbereich tätig. Dann setze ich mich hier für eine Flinter-Initiative für die Sichtbarkeit von Flinter-Personen im Basketball in Berlin ein. Ja, ansonsten arbeite ich ganz normal 9-to-5 im Beruf und mein eigentlicher Beruf hat nicht so viel mit Sport zu tun. Deswegen freue ich mich immer, dass ich ja doch die Verbindung zum Sport, vor allem zum Frauenbasketball in Deutschland halten kann durch diese vielen verschiedenen Aufgaben, die ich gefunden habe.
Wenn du nochmal so zurückblickst, wie ist es dazu gekommen, dass du Basketball gespielt hast und wie ist es dann dazu gekommen, dass du professionell Basketball gespielt hast irgendwann?
Ja, das ist eigentlich, gab es da nie so die konkrete Entscheidung, dass ich das jetzt machen möchte. Also weder der Schritt zum Basketball noch dann in den Leistungssport. Ich sollte eigentlich, wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, Leichtathletin werden. Und ich habe es als junges Mädchen gehasst, laufen zu gehen, immer im Kreis zu laufen, habe ich geschimpft. Und nach der Scheidung meiner Eltern meinte meine Mutter dann, ihr ist es wichtig, dass ich sportlich aktiv bin nach der Schule, dass ich nicht nach Hause komme und nur rumsitze. Ich sollte mir irgendeine andere Sportart aussuchen, wenn ich keine Lust mehr auf Leichtathletik hätte. Und so bin ich dann zum Basketball gekommen, weil es bei uns in der Schule in Moabit in Berlin gab es eine Basketball-AG. Die war direkt im Anschluss an die Schule und da bin ich dann einfach mal hingegangen, habe mir das angeschaut. Das hat mir großen Spaß gemacht und so bin ich dann von der AG in den Verein in Moabit gekommen und von da dann in die Jugendauswahlmannschaften in Berlin und dann in die Jugendnationalmannschaften. Und so ist das dann irgendwie seinen Weg gegangen. Also ich glaube, das war jetzt nie eine conscious decision, zu sagen, ich bin jetzt Basketballerin, sondern ich hatte Talent, wurde gefördert und so wurde man dann gelenkt, würde ich jetzt mal sagen, und dahin entwickelt quasi, das auch leistungssportlich zu machen.
Du hast ein Kapitel im jetzt kürzlich erschienenen Buch Unlearn Patriarchy 2 geschrieben. Ich habe es hier liegen. und da schreibst du natürlich über Sport. Und ein Abschnitt im Kapitel, der heißt Intersektionale Herausforderungen. Was waren denn Hürden, die dir vor allem eben als nicht weiße Person im Vereinssport begegnet sind?
Ja, also ich bin in einer sehr privilegierten Position gewesen, weil ich sehr talentiert war und dadurch immer gefördert wurde. Aber rückblickend würde ich schon sagen, dass ich in einem sehr weißen Umfeld in Deutschland oder sogar auch in Berlin mich im Basketball bewegt habe, was ja eigentlich komisch ist, gerade für eine Stadt wie Berlin. Aber ich hatte das Gefühl, je leistungsorientierter die Mannschaften wurden, je professioneller auch in einer bestimmten Art und Weise die Teams wurden, desto weniger nicht weiße Mitspielerinnen hatte ich nicht weiße deutsche Mitspielerinnen hatte ich in Deutschland. Gerade in der ersten Bundesliga sind dann weiß nicht, schwarze Mitspielerinnen, oft US-Amerikanerinnen gewesen. Und es werden einfach, gefühlt hatte ich auf dem Weg dahin sehr wenig nicht-weiße Mitspielerinnen, die aus Deutschland kamen. Und von daher würde ich schon sagen, dass ich mich im US-amerikanischen Basketball viel wohler gefühlt habe. Ich habe das zu dem Zeitpunkt gar nicht so intellektualisiert, sondern es war eher immer so ein Bauchgefühl. Und ich glaube, deswegen war auch die Zeit in Amerika so wichtig für mich. Es ist einfach eine größere Basketball-Bubble. Und dadurch auch viel diverser, natürlich viel mehr afroamerikanische Mitspielerinnen und einfach ein Umfeld, in dem ich nicht immer so aufgefallen bin, muss ich jetzt mal sagen. Und auch die Zuschreibungen, die ich in Deutschland erfahren habe, egal jetzt ob in der Nationalmannschaft oder in der Bundesliga, die sind mir als aktive Spielerin nie so aufgefallen, weil man das so akzeptiert hat, so hingenommen hat, weil es irgendwie auch ab einem bestimmten Zeitpunkt normal war. Und rückblickend würde ich aber schon sagen, dass ich eigentlich nicht nur für mich stehen konnte als Spielerin, sondern eben durch Zuschreibungen in Boxen gepackt wurde, die Erwartungshaltung von Trainern teilweise nicht mit dem übereingestimmt haben, wie ich als Spielerin war. Also ich kam als Werferin vom College wieder, hatte am College die Aufgabe, immer wenn ich den Ball in den Händen habe, auf den Korb zu werfen und nichts anderes zu tun. Und ich kam nach Deutschland zurück und habe für die Nationalmannschaft gespielt. Und der Trainer sagte zu mir, ach, ich sei doch so athletisch, ich soll immer zum Korb ziehen. Und das ist genau das, was ich in Amerika nicht tun durfte oder sollte. Und es ist einfach, steht einfach dafür, dass der Trainer sich beispielsweise nicht die Zeit genommen hat, sich Spiele von mir aus dem College anzugucken oder mit mir ein Gespräch darüber zu führen, was für eine Spielerin ich bin, was für ein Spielertyp ich bin, sich anzugucken, was meine Stärken und Schwächen sind, sondern er sieht ein schwarzes Mädchen oder eine schwarze junge Frau aus Berlin, hat vielleicht ein oder zwei andere Frauen vor mir spielen sehen, die eben vielleicht mit ihrer Athletik viel zum Korb gegangen sind, einen anderen Spielstil hatten und hat mich halt direkt in die Gleichschublade gesteckt. Das sind erst Dinge, die mir rückblickend so klar geworden sind und die mich auch ein bisschen ärgern.
Du schreibst im Buch auch, dass die Strukturen eben im Sport auf Verbands- oder Vereinsebene durchweg männlich und konservativ, ja, und auch weiß, wie du gerade erzählt hast, geprägt sind. Was hatte das noch für Auswirkungen oder was bedeutet das vielleicht auch allgemein für Spielerinnen? Eine Auswirkung hast du jetzt gerade schon beschrieben, dass dir Stereotype begegnet sind, anstatt dass man dich als Mensch genau angeschaut hat. Im Zweifel, was gibt's noch für Auswirkungen?
Ich glaube, gerade in so einer Nischensportart, wie es der Frauenbasketball in Deutschland ja noch ist, ist es total wichtig, Vorbilder zu haben. Und dadurch, dass die Strukturen so starr und auch sehr weiß und männlich dominiert sind, fehlt es eben an Vorbildern. Und es wird, also ich würde sagen, heute haben 13, 14 Jahre alte Mädchen durchaus, also schwarze Mädchen durchaus auch die Vorbilder, die sie brauchen, die Vorbilder, die sie an eine Sportart binden, die ihr das Gefühl geben, ich kann da auch hin, ich kann auch mal so gut werden. Und Vorbilder, die eben dazu führen, dass junge Mädchen in der Sportart bleiben, sich Mühe geben, Potenzial darin sehen, auch ja professionell Basketball zu spielen. Und das waren einfach Dinge, die ich beispielsweise nicht hatte, als ich jünger war. Diese Vorbilder, die fehlen einfach an allen Ecken und Kanten.
Und es fehlt auch, so schreibst du im Buch, an empirischem Wissen, was man vor allem eben mit Blick auf Frauen im Sport bräuchte. Also du nennst da als Beispiel, dass wir ganz, ganz wenig über den Zusammenhang zwischen Leistungssport und zum Beispiel dem Zyklus wissen. Was würdest du dir da diesbezüglich wünschen oder was sind da auch deine Erfahrungen, die du gemacht hast?
Wenn ich da jetzt nochmal zurückgehe auf das andere Thema, dann fehlt uns auch da Empirie. Also zum Beispiel meine Wahrnehmung davon, dass die Basketballlandschaft in Deutschland sehr weiß und männlich dominiert ist, das sind meine Erfahrungen, irgendwie 10, 15 Jahre als Spielerin, die in diesem Basketballumfeld stattgefunden hat. Aber auch dazu gibt es keine Erhebung. Es gibt keine Empirie dazu, sondern es sind von mir gefühlte Wahrnehmung der Realität. Und damit ist es eben schwer, Dinge zu verändern. Da ist irgendwie eine Lücke, da fehlt irgendwas, aber nur Empirie könnte wirklich erklären, wie die Strukturen und diese ganzen Themen, die wir schon angesprochen haben, wie das alles zusammenspielt. Und Und Empirie ist aber auch, und da ist jetzt zu deiner, komme ich jetzt zu deiner anderen Frage, Empirie fehlt natürlich auch in der Sportmedizin. Dieser Missmut darüber kommt auch wieder aus meinem Erlebten, also meinen Erfahrungen, die ich selber machen musste, weil ich 2 Kreuzbandrisse hatte, weil ich bei allen sportmedizinischen Untersuchungen, wo man gefilmt wird, wie man von Hindernissen runterspringt, wie man da wird man bei der Landung gefilmt, da werden seitliche, laterale Bewegungsabläufe gefilmt. Man guckt genau, wie steht die Hüfte, wie steht die Beinachse. Und bei all diesen sportmedizinischen Untersuchungen wurde mir immer gesagt, oh, klasse, total stabil, keine X-Beine, nix. Keine großartige Prävention nötig, weil es sieht auf den Bildern immer super aus. Dann hatte ich trotzdem 2 Kreuzbandrisse ohne Fremdeinwirkung.
Und woran lag's?
Ja, das würde ich auch gerne wissen. Aber auch da fehlt Empirie. Also heute ist dieses Thema Trainieren mit dem Zyklus und überhaupt das Thema Zyklus im Sport, also Menstruationszyklus der Frau im Sport. Ja, die Leistungsfähigkeit des Körpers während des Menstruationszyklus ist nicht mehr, es ist nicht mehr so ein Tabuthema. Also es ist, man kann, wenn man mal googelt oder ein paar Podcasts dazu hört oder man findet Informationen darüber. Nur meine Verletzungen waren 2009 und 2011 und da hatte mir noch nie jemand was davon erzählt und ich konnte das absolut nicht fassen und bin dann über so eine Studie von der Stanford University gestolpert. Ich weiß gar nicht mehr, was das war und habe dann irgendwie nur gelesen, ja, es könnte einen Zusammenhang geben mit dem Menstruationszyklus und der Verletzungsanfälligkeit in der Lutealphase. Und bei mir war ja auch der Fall, dass ich 2-mal im gleichen Zeitpunkt des Zyklus mich verletzt hatte und habe dann einfach angefangen, die Pille zu nehmen, weil ich dachte, ach, damit verhindere ich, dass der Östrogenspiegel so steigt und habe mir das irgendwie zusammengebastelt und dachte mir, damit fühle ich mich jetzt sicher. Und dann habe ich angefangen, die Pille zu nehmen und nicht zur Verhütung, sondern um meinen Knie zu schützen. Und ich wurde in dieser Phase in meinem Leben, wo es sowieso total schwer für mich war, mich nach dem 2. Kreuzbandriss wieder aufzurappeln und in den Leistungssport zurückzufinden, wurde ich halt mit diesem Thema komplett allein gelassen. Und das ist auch wieder darauf zurückzuführen, meiner Meinung nach, dass die Empirie fehlt. Also es gibt kaum Studien dazu. Und dann ist es halt, wie gesagt, ein sehr männlich dominierter Sport, der Frauenbasketball in Deutschland. Und die interessiert das Thema eben nicht, weil sie es nicht auf dem Radar haben.
Wie stehst du denn grundsätzlich dazu, dass Sport ja ganz häufig und beim Basketball auf jeden Fall auch zwischen Männern und Frauen aufgeteilt wird? Also welche Aspekte gibt es aus deiner Sicht, die für diese binäre Einteilung sprechen? Und welche Aspekte sprechen eigentlich dagegen?
Also ich finde mehr Aspekte, die dagegen sprechen. Es ist ein sehr schwieriges Thema, weil die Art und Weise, wie der organisierte Sport in Deutschland, in Europa, in Nordamerika und eigentlich überall auf der Welt organisiert ist, ist halt in einem binären System. Gleichzeitig wissen wir heute, dass Geschlecht nicht binär ist, sondern dass wir alle, egal ob biologisch oder gesellschaftlich oder sozial konstruiert, auf einem Spektrum stattfinden. Und eigentlich müsste man dann mit dieser Rechnung zu dem Schluss kommen, dass dieses sehr binäre System im Sport veraltet ist und nicht mehr zu der Lebensrealität vieler Menschen passt. Und dadurch, dass es aber, dass der Sport sowieso, finde ich, als Industrie, kann man sagen, so veränderungsresistent ist und auch so schwer zu durchschauen ist, an manchen Stellen habe ich das Gefühl, dass es unheimlich schwer ist, da ein Umdenken hinzubekommen. Und deswegen bleibe ich halt einfach nur sitze ich halt einfach nur mit der Tatsache hier und sage, es ist komplett veraltetes System, es funktioniert eigentlich so nicht mehr. Es ist nicht nur veraltet, sondern es kommt auch an seine Grenzen, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel von in der Leichtathletik nehmen, von Caster Semenya, über die ich ja auch in dem Artikel geschrieben habe, ja, die einen Testosteronspiegel hat, der nach den Normen des Athletik-Weltverbandes zu hoch ist für eine Frau, in Anführungsstrichen, die aufgrund dieser Tatsache eben jetzt gesperrt wird und nicht an ihrem Wettkampf teilnehmen kann. Und der Testosteronspiegel bei ihr ist natürlich bedingt. Also er ist jetzt nicht durch Steroide verursacht. Das muss man auch dazu sagen. Auf der anderen Seite gibt es Männer wie Usain Bolt oder LeBron James im Basketball, die sind haben übernatürlich scheinen übernatürliche Kräfte zu haben, scheinen übernatürlich schnell und übernatürlich athletisch zu sein und sind eigentlich hypermaskulin, weil diese Männer werden natürlich auch auf Steroide, also auf Aufputschmittel, also die müssen sich den gleichen Dopingtests unterziehen die alle anderen auch, aber deren Testosteronspiegel scheint in einem zugelassenen Bereich zu sein. Obwohl, wenn man diese Spieler oder also den Spieler LeBron James oder den Athlet Usain Bolt mit anderen männlichen Athleten vergleicht, kommt man vielleicht auch zu der Schlussfolgerung, dass diese beiden Athleten ein höheres Testosteronvorkommen als andere Athleten haben. Und gleichzeitig gibt es dort keine Eingrenzung für den natürlichen Testosteronspiegel, den ein männlicher Athlet haben darf. Das macht es insbesondere makaber und gibt dem Ganzen so einen wirklich sehr negativen Beigeschmack, dass eben für Frauen es auf einmal einen Testosteronspiegel gibt. Und das erklärt, also ich finde, das erklärt für mich ganz deutlich, dass da, dass das nicht in Ordnung ist und dass das eigentlich auch eine Menschenrechtsverletzung ist, diesen Frauen mit einem höheren Testosteronspiegel zu sperren für ihre Sportart, wenn wir gleichzeitig in einem binären System sind und sagen, ja, dann gibt es halt für dich keine andere Disziplin, in der du antreten kannst.
Ja, und das erfüllt ja dann auch, ne, also wenn man jetzt deiner Geschichte zuhört, die du gerade erzählt hast, erfüllt es ja auch gar nicht den Zweck. Also diese Einteilung in Mann und Frau passiert ja dann irgendwie immer unter dem Deckmantel der Fairness, aber erfüllt in diesem Sinne gar nicht den Zweck.
Genau, da müssten eigentlich alle, müssten alle Athleten in einen, egal ob es jetzt Testosteron ist oder irgendwelche anderen hormonellen Konstitutionen, aber eigentlich müsste man dann für alle Athletinnen und Athleten ja hormonelle Vorgaben machen, wenn es wirklich um Fairness ginge. Und das passiert ja nicht. Es passiert nur auf Seiten der Frau, weil es hier Flinterpersonen oder Frauen betrifft, die nicht in, in die vermeintliche Norm vom Athletikweltverband, Leichtathletikweltverband fallen. Und das ist diskriminierend. Also das kann man gar nicht anders sagen.
Du hast jetzt auch schon gesagt, dass ja der Sport oder dass da diese veralterten Strukturen so festgefahren sind im Sport, dass du das Gefühl hast, da lässt sich irgendwie nur ganz schwer dran rütteln. Aber was wären denn aus deiner Sicht Maßnahmen oder wie könnten wir sportliche Räume so gestalten, dass sie irgendwie zugänglicher und inklusiver vor allem für nicht-binäre oder trans- oder intergeschlechtliche Personen sind?
Ja, also es kann man, glaube ich, gar nicht so einfach in einem Satz oder zwei Sätzen beantworten, weil das an so vielen, weil es so viele Hebel gibt, die man, an denen man drehen müsste und die man verändern müsste. Jetzt für den Frauenbasketball gesprochen, finde ich, dass wir Strukturen nur dann aufbrechen, wenn auch Frauen mitentscheiden dürfen oder Flinterpersonen mitentscheiden dürfen. Und das ist in Deutschland aktuell noch nicht der Fall. Weder für die Frauennationalmannschaft noch für die erste Bundesliga oder die zweite Bundesliga. Also in allen professionellen Basketballbereichen in Deutschland haben Frauen keine Mitsprache oder Flinterpersonen keine Mitsprache. Und ich finde, das muss sich grundlegend ändern. Und vor allem wünsche ich mir auch, wenn man das so formulieren darf, dass Frauen oder Flinterpersonen, die selber Athletinnen waren oder sind, mitsprechen. Und vor allem jetzt für die erste Bundesliga oder zweite Bundesliga gesprochen, dass auch mehr Spielerinnen, ehemalige Spielerinnen sich einbringen, ihre Stimmen mit einbringen, ihre Gedanken mit einbringen, Forderungen stellen, um unsere Strukturen im Frauenbasketball zu verändern. Ich glaube, nur so geht es. Ich sehe eine Tendenz dahin. Es gibt jetzt, also eine ehemalige Nationalspielerin wird jetzt wahrscheinlich bald ihre Karriere beenden und dann selber in eine Managementposition in einem Bundesligaverein gehen, was meiner Meinung nach der richtige Schritt ist. Und davon brauchen wir noch viel mehr. Und ich finde, es muss insgesamt einfach ein Umdenken in diesen Top-Management-Strukturen im organisierten Sport geben. Und auch da, also da wünsche ich mir tatsächlich auch einfach Quoten. Weil irgendwie müssen Frauen, Flinterpersonen in diese Position gebracht werden, um einfach, ja, um das einfach aufzubrechen, weil es wird viel zu viel immer in gleichen Kreisen über Frauensport entschieden. Die Personen, die heute wichtige Ämter innehalten, geben die Ämter an ihre Ziehsöhne, an ihre, an die Nächsten, die schon quasi die letzten 4 Jahre unter ihnen sich entwickelt haben und genau den gleichen Gedanken haben, genau die gleichen Ideen und Strukturen sich vorstellen. Und da braucht es frischen Wind und da braucht es vor allem mehr Frauen und Flinterpersonen, die diese Strukturen so ein bisschen aufbrechen.
Eine Auswirkung auch dieser binären Einteilung im Sport ist, das schreibst du auch im Buch, dass Männer- und Frauensport dann häufig so in Konkurrenz zueinander gedacht werden oder auch vor allem medial so behandelt werden. Also ein Beispiel beschreibst du, Männerfußball sei interessanter als Frauenfußball und das wird dann einfach immer so dargestellt als Tatsache auch und so in die Welt rausgebrüllt. Was sagst du dazu?
Ja, also wir haben jetzt im Basketball gerade eine ganz besondere Debatte, weil es waren in den USA gerade die College-Meisterschaften, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, wo quasi die National Champions fürs College gespielt wurden, Championships gespielt wurden. Und es gab für das Finale des Championship-Spiels, also des Meisterschaftsspiels, mehr zuschauende Personen als für, ich glaube, ein NBA-Finals-Finale von letzter Saison. Oder ich weiß gar nicht, ob es letzte Saison war, aber es zeigt einfach deutlich, dass die Einschaltquoten aktuell für den Frauenbasketball in den USA für diesen März, also das nennt man immer March Madness, da finden diese Meisterschaften am College statt, dass die so viele Einschaltquoten oder dass die Einschaltquoten so hoch waren, dass es quasi das Finale einer NBA-Finalserie überschritten hat. Und das zeigt einfach, dass dieses Argument, Männerbasketball sei viel interessanter und viel spannender als Frauenbasketball, dass das längst überholt ist und dass das so einfach nicht stimmt und dass es viele Faktoren gibt, die eine Sportart spannend und interessant machen. Es sind die einzelnen Akteure, es sind Teams, es sind die Dinge, die rund um Teams passieren. Durch Social Media sind wir so viel näher an den Sportmannschaften, an den einzelnen Persönlichkeiten dran. Und es gibt so viele Facetten, die ein Sport und die einzelne Athletinnen oder Mannschaften interessant und spannend machen. Und dieses Argument, pauschal zu sagen, Männerbasketball sei viel toller oder Männersport insgesamt sei viel spannender und interessanter, ist einfach längst überholt. Und ich will auch diese Debatten gar nicht mehr führen, weil ich habe so das Gefühl, wenn mir Leute mit diesem Argument kommen, haben sie Sport einfach nicht verstanden. Und Leute, die sich im Sport auskennen und die wissen, worauf man achtet, die das leben, die da Passion für haben, die wissen, worauf es ankommt und die bringen auch diese Argumente nicht vor. Und deswegen alle anderen, die weiterhin auf diese Argumente setzen, bleibt in eurer Corner. Auch Frauenfußball funktioniert, finde ich, für dieses Beispiel total gut, weil warum fanden wir denn die Frauennationalmannschaft so spannend und so cool? Weil es gab eine Doku dazu. Wir konnten irgendwie hautnah dabei sein. Wir konnten auf den allen möglichen Social-Media-Kanälen das Team mitbekommen, ein Gefühl für die Spielerinnen bekommen und für die Menschen dahinter. Naja, und so funktioniert es ja seit Jahren und Jahrzehnten im Männersport. Ja, weil die erlebbar gemacht werden. Und jetzt endlich wird Geld und Zeit in die Hand und Energie in die Hand genommen, um uns Frauensport schön erlebbar zu machen und uns den Frauensport nahe zu bringen. Und natürlich, wenn wir uns mit diesen Menschen identifizieren können und wenn wir die Leute kennenlernen und vielleicht unsere Lieblingsspielerin auf einmal entdecken in so einem Team, ja, dann schalten wir auch ein. Dann wollen wir auch ein Turnier verfolgen und sehen, wie sich die Mannschaft macht. Aber das gab es ja ganz lange nicht. Es gab ja keinen Sender oder auch der DFB, der hat nicht darin investiert, irgendwie einen guten Social-Media-Auftritt von der Frauennationalmannschaft zu facilitaten. Aber sowas braucht es eben, damit auch die breite Öffentlichkeit sich für den Sport interessiert.
Jetzt hast du gerade das Stichwort Geld gedroppt, zwar in einem anderen Zusammenhang, aber ein Thema beim Sport ist eben auch, dass es einen wahnsinnig großen Gender Pay Gap gibt zwischen Männern und Frauen. Wie ist das beim Basketball und ja, was wären so deine Vorschläge? Wie könnte man das angleichen oder diesem Problem begegnen?
Ja, also im Basketball ist der natürlich riesig. Also wenn wir jetzt uns die Frauen-Bundesliga anschauen, wenn wir da ein Frauen-Bundesliga-Team mit einem Männer-Bundesliga-Team vergleichen, also das ist ein sehr schwieriger Vergleich, da also es ist ein Riesengap. Und tatsächlich, das schreibe ich ja auch in dem Kapitel, ist das aktuell oder war es jetzt auch vor ein paar Monaten in so Interviews immer mal wieder das Lieblingsthema und dann wird Frauen oder Basketballspielerin die Frage gestellt, ja, was ist denn deine Meinung? Willst du oder solltet ihr genauso viel verdienen wie die Männer? Und natürlich wollen wir das. Also natürlich hätte ich total gerne mit meiner Sportart, mit Basketball zu der Zeit, wo ich selber professionell gespielt habe, damit genug Geld verdient, dass ich nicht mich während meiner aktiven Karriere gleichzeitig noch in die Uni begeben musste, studieren musste. Ich habe auch von Fällen gehört, wo Leute einen Zweitjob haben, also Spielerinnen einen Zweitjob haben, jetzt nicht im Basketball, aber auch in anderen Sportarten. Und natürlich wünschen wir uns, dass man genug Geld verdient, und darauf kommt es ja letztendlich an, dass man genug Geld verdient, um sich nur darauf konzentrieren zu können. Wir sagen ja noch nicht mal, wir wollen reich werden damit. Also natürlich ab einem bestimmten Level und wenn man gut genug ist, also ich glaube, es gibt deutsche Spielerinnen, die spielen im europäischen Ausland oder in der WNBA, die sind reich, also die verdienen genug Geld mit dem Sport, dass sie reich sind. Aber wenn ich jetzt nur auf die Bundesliga gucke, dann glaube ich, wollen Spielerinnen so viel verdienen, dass sie davon leben können und dass sie sich nur auf ihren Sport konzentrieren können. Und das ist eben aktuell noch nicht der Fall. Aber, und ich glaube, da geht meine Forderung nach Investitionen in die Strukturen, bevor wir in Gehälter investieren, schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe, weil wenn wir die Strukturen verbessern, wenn wir zum Beispiel die mediale Berichterstattung um die Bundesliga, also beispielsweise, wenn jede Bundesligamannschaft oder jeder Bundesligaverein einen guten professionellen Social-Media-Auftritt hätte, in guten Hallen spielen würde, wenn es eine gute Übertragung der Spiele im Internet oder im Fernsehen gäbe und das mehr Leute anspricht, dann akkumuliert ein Verein auch mehr Budget, mehr Geld und kann natürlich seinen Spielerinnen auch mehr bezahlen. Also es ist so ein bisschen so ein Rattenschwanz. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Aber mein Wunsch ist eigentlich immer, zuerst in die Strukturen zu investieren, weil ich finde, dass es nachhaltiger ist für eine Liga, nachhaltiger auch ist für den deutschen Frauenbasketball, wenn wir einfach dafür sorgen, dass jedes Team eine gute medizinische Versorgung für die Spielerinnen garantieren kann, in guten Hallen, auf guten Hallenböden, mit guten Korbanlagen spielen kann und das Produkt Frauenbasketball, wenn wir in das Produkt Frauenbasketball investieren, dann kommt am Ende auch für alle mehr Geld bei rum. Und das ist eigentlich das, wo ich gerne, also wenn ich jetzt entscheiden könnte, wo ich finde, wo man anfangen muss.
Ich habe noch eine persönliche Frage als allerletztes zum Abschluss. Würde mich freuen, wenn du die beantworten wollen würdest. Und zwar, ist dein Verhältnis oder war dein Verhältnis zu deinem Vater mit Blick auf deinen sportlichen Werdegang nicht so ganz einfach? Das beschreibst du auch im Buch. Kannst du heute mit deinem Vater darüber sprechen? Habt ihr irgendwie einen Weg auch damit gefunden, dass du Basketball-Profi-Sportlerin geworden bist?
Ja, also mein Vater ist unheimlich stolz, hat halt seine eigene Art und Weise, das zu zeigen. Also ich glaube, er ist mehr stolz darauf, was für eine berufliche Laufbahn ich eingeschlagen habe, als auf meine sportliche Karriere. Aber insgesamt ist er ein sehr stolzer Papa. Und ich habe ihm die Vorwürfe, also deswegen konnte ich auch so offen darüber schreiben in dem Kapitel, ich habe ihm diese ganzen Dinge auch ins Gesicht gesagt und habe ihm gesagt, wie schwer das für mich war als junges Mädchen, wie enttäuscht ich auch bin von seiner Strenge, von seiner Toughness, und muss aber auch immer versuchen, ihn zu verstehen und bin da immer so ein bisschen am Übersetzen, also das, wie mein Vater sich ausdrückt und seine Ansichten, die er hat, sein Verständnis von, was ist ein guter Vater. versuche ich dann immer zu übersetzen und so ein bisschen mit dem, was meine Erwartungen als junges Mädchen oder dann noch als junge Frau waren, in Gleichklang zu bringen. Wir treffen uns nicht immer in der Mitte. Wir sind beide sehr dickköpfig. Aber wir haben so unsere Wege gefunden, damit umzugehen. Und für mich ist es total wichtig, einfach brutal ehrlich mit ihm zu sein. Er sagt dann nicht immer, dass er mir zustimmt oder dass er mich versteht. Aber dann weiß ich für meinen Teil, dass ich ein gutes Gewissen haben kann, weil ich ihm alles gesagt habe, was ich denke und fühle. Und der musste auch schon einige Brocken von mir schlucken. Also er ist sehr geduldig.
Ich finde es super schön, dass Iriti ja Worte gefunden hat, um mit ihrem Vater über ihre Vergangenheit zu sprechen und die beiden irgendwie in so eine gute Kommunikation miteinander gekommen sind. Ich habe für heute aber noch was anderes mitgebracht. Wenn ihr euch nochmal an den Anfang der Folge erinnert, an die Stimme von Sophie Schwarz. Einige von euch kennen sie vielleicht von Instagram. Auf dem Profil Sophies Safe Space teilt sie vieles aus ihrem alltäglichen Leben und auch aus ihrer Yoga-Praxis. Sie hat ein Online-Yoga-Studio gegründet, das Yoga vor allem von dicken Menschen für dicke Menschen anbietet. Und sie kreiert damit einen Raum, einen ja, Safe Space, wie der Name schon sagt, in dem Menschen sich einfach frei bewegen können, ihrem Körper was Gutes tun können, Achtsamkeit lernen können. Vor allem eben Menschen, denen es sonst in sportlichen Kontexten oft schwer gemacht wird. Ich habe sie im Gespräch gefragt, wie sie die Liebe zur Bewegung und schließlich zum Yoga gefunden hat, was ihr beim Praktizieren und Unterrichten wichtig ist und so ein bisschen die Königsfrage, wie ich finde, wie man in einer von Diet Culture durchzogenen Welt auf eine gute Weise Sport machen kann. Viel Spaß beim Hören.
Ich bin die Sophie, ich komme ursprünglich aus München, ich habe jetzt länger in Berlin gelebt, bin Yogalehrerin, Plus-Size-Yogalehrerin, kann man ja in dem Zusammenhang immer dazu sagen, weil ich finde, dass das sehr wichtig ist. Hab vor, schon länger her, 3,5 Jahren Sophie's Safe Space gegründet. Das ist ein Online-Yoga-Studio für Menschen mit mehr Gewicht. Und das läuft jetzt seit 3,5 Jahren. Bin seit 1,5 Jahren Mama geworden, das kam auch noch dazu. Und jetzt bin ich inzwischen, das ist der aktuellste Stand, von dem wir jetzt gerade sprechen. Ich bin momentan alleinerziehend, selbstständig und die Gründerin von Sophie Safe Space und eben auch dort Yoga-Lehrerin. Wir haben noch 3 weitere Lehrerinnen und versuchen, Menschen in einem dicken Körper sichere Räume zu erschaffen, in denen sie Yoga lernen können. Oder sich vielleicht auch einfach nur ausruhen. Also es muss gar nicht unbedingt in die Bewegung gehen oder irgendwie jetzt mega tief in die Philosophie oder ich muss jetzt die Haltung sofort lernen, sondern einfach mal vielleicht im Körper ankommen und erstmal nichts tun und nichts leisten müssen.
Ich habe letztens auch irgendwo, glaube ich, von dir gehört, dass du gesagt hast, es geht einfach nur darum, dass alle sein dürfen. Bei dir im Yoga und bei deiner Praxis oder in den Räumen, die du zur Verfügung stellst für die Menschen. Das fand ich einen total schönen Satz.
Ja, weil ich mir denke, wir sind ständig im Außen, wir sind ständig am Leisten, ständig Druck. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also in meinem Leben oder in dem Umfeld, was ich so mitbekomme, ist ständig Leistungsdruck, ständig Hamsterrad, ständig dies, das. Und man kann, also wo sind die Räume, wo man einfach nur mal sein kann und auch zur Ruhe kommen kann und entspannen kann und also wirklich mal runterfahren kann. Und dafür braucht es halt sichere Räume auch, ne? Weil man ist dann so drin in diesem Leisten und man ist ständig in dieser Anspannung drin. Da braucht es halt wirklich Räume, wo man merkt, ah, okay, diese Person meint das ernst, was die gerade sagt. Ah, okay, die weiß, wovon sie redet. Ja, okay, vielleicht probiere ich es heute noch nicht. Okay, vielleicht nächstes Mal, vielleicht probiere ich es nächstes Mal. Ja, also dass man so ein bisschen merkt, okay, ich kann mich hier fallen lassen. Es ist in Ordnung, wenn ich mich nicht bewege, auch wenn ich in einem dicken Körper bin, was ja schon wieder so ein, ich sag's wie es ist, Mindfuck ist, weil so viele dicke Menschen gelernt haben, okay, wenn ich mich bewege, dann muss es aber sofort ums Abnehmen gehen. Und so, nee, muss es nicht. Du, ist alles gut. Du kannst dich einfach nur bewegen aus Freude heraus oder einfach nur, weil du merkst, dass es dir gut tut oder was deiner mentalen Gesundheit gut tut oder einfach so, weil du gerade Bock drauf hast. Du musst nicht abnehmen. Also deine Bewegung ist genauso valide, wenn du dabei nicht abnimmst, wie wenn du es tun würdest.
Ja, und man muss auch nicht extra, weil man mehrgewichtig ist, jetzt nochmal doppelt quasi zeigen, was man alles kann oder ne, dass man trotzdem in der Lage ist, die und die Position einzunehmen. Also das stelle ich mir auch total anstrengend vor, dass man also auch gerade auf diese Leistungsdruckebene bezogen, ne, dass man dann denkt, ich muss jetzt aber doppelt so viel geben wie alle anderen, um zu zeigen, dass ich das kann.
Ja, ich denke auch, dass das in vielen schon drin ist. Also ich merke es selber, wenn ich zu Offline-Yoga-Stunden gehe, dann merke ich auch, ah, okay, jetzt muss ich aber zeigen, dass ich hier auch schon mithalten kann, damit die anderen es sehen, dass ich das kann. So. Und das ist natürlich, dann ist man natürlich wieder nicht auf der Matte und wieder nicht bei sich, sondern im Außen. Also es ist richtig schwer, bei sich zu bleiben.
Wenn du so zurückblickst auf so dein Leben, wie hat sich denn dein Verhältnis zum Sport so entwickelt über dein Leben gesehen? Also wenn du so bei deiner Kindheit anfängst, Jugend, Erwachsenenalter, ich habe ja gerade auch schon mal kurz erzählt, wie so meine Reise war. Also wie war das bei dir?
Also inzwischen trenne ich so ein bisschen den Begriff Bewegung und Sport. Ich gehe mal auf Sport ein. Sport war für mich eigentlich immer was ich gut konnte, ehrlich gesagt. Also es war wirklich, ich war gut im Sport. Also ich war gut zum Beispiel, wir haben gerade drüber geredet, ich war zum Beispiel bei den Ballsportarten, ging gut. Ich konnte gut fangen, ich konnte gut werfen, ich hatte Kraft, die Leute haben mich gewählt in ihr Team rein, ja. Also das ging schon gut und ich habe auch gemerkt, dass es mir Spaß macht. Ich habe auch lange im Volleyballverein gespielt und war da auch ganz okay. Aber sobald es dann eben irgendwie von außen darum ging, ja, okay, also du musst jetzt Sport machen, um XY zu bewirken, also meistens war es halt abnehmen, weil ich schon immer dick war, habe ich halt einfach den Spaß verloren und vor allem halt auch den Zugang zu mir und meinem Körper verloren. Also irgendwann habe ich halt dann gemerkt, okay, da spaltet sich jetzt irgendwas ab, weil darf ich es nicht einfach machen, weil es mir Spaß macht? Also, ne? Weißt du, wie ich meine? Und so, das war das Thema Sport. Und da habe ich dann so einen richtigen Hass auf Sport bekommen, weil es wirklich dann nur noch drum ging, okay, wie viel Kalorien, wie oft in der Woche gehst du zum Fitnessstudio, wie viel hast du abgenommen, bla bla bla. Und dann kam es durch einen interessanten Zufall, meine Mutter und ich, wir dachten uns, okay, also meine Mutter war beim Yoga und sie dachte sich, ah, okay, vielleicht ist Yoga was für sie. Ja, und dann dachte ich, okay, vielleicht nehme ich endlich durch Yoga ab. Ja, und so bin ich zum Yoga gekommen und ja, ich habe nicht abgenommen, im Gegenteil, ich habe jetzt, seitdem ich mit Yoga angefangen habe, habe ich auch zugenommen und alles, nicht wegen Yoga, aber so einfach, damit man es so als Hintergrund wissen, aber ich habe irgendwie einen Zugang wieder zu mir gefunden und gemerkt, boah, ich kann mich einfach nur bewegen und es tut mir gut. Und ich muss dabei nichts leisten. Ich muss nicht irgendwie einen Standard erfüllen. Ich bin hier auf meiner Matte sicher. Ich hatte Glück, ich hatte eine gute Yogalehrerin. Und ich kann hier einfach nur sein und mich einfach bewegen, weil es mir gut tut. So. Und das habe ich dann durch Yoga gelernt. Und deswegen ist Yoga für mich auch kein klassischer Sport. Weil es da auch, ne, da ist nicht so was Kompetitives drin, auch nicht so dieser Leistungsgedanke, beziehungsweise wir versuchen den so oft wie möglich rauszuziehen, auch den Leistungsgedanken aus dem Yoga. Deswegen ist es für mich eher, also man kann sagen, eine spirituelle Praxis, aber wenn man so ein bisschen runterbricht auf Anfängerinnen, Basic Level, würde ich sagen, Bewegung. Und ich glaube, das ist das, was vielen Menschen, ja, wo sie einfach den Zugang auch zu sich verloren haben und wo sie dann bei uns eben lernen können, hey, Bewegung tut mir gut. Ja. Und das ist halt gerade für viele dicke Menschen, ist es so connected mit Diätkultur, mit lauter negativen Sachen. Und wir haben es ja gerade auch gesagt, es tut so gut, sich zu bewegen. Ja, es gibt so viele Benefits von Bewegung, so, so, so viele. Und gerade Menschen, denen es nicht vielleicht gut geht. Die könnten so davon profitieren, aber die Gesellschaft schließt sie einfach aus diesen Räumen konstant aus. Und dann frage ich mich echt, hey, was wollt ihr eigentlich? Da werde ich auch sauer. Da werde ich auch richtig wütend.
Ja. Also du hast quasi erst übers Yoga gelernt, wie du dich bewegen kannst, ohne damit so einen bestimmten Zweck zu verknüpfen. Also der Zweck, der vorher immer da war, mit Abnehmen oder Optimierung des Körpers, wie auch immer, Stärke dazu gewinnen. Über Yoga hast du dann so quasi Bewegung gelernt, losgelöst vom Ziel oder von Zielen. Was genau hat Yoga dazu beigetragen? Also wie ist es beim Yoga passiert, dass sich das geändert hat? Das ist, also vielleicht ist das auch so die Königsfrage, aber das finde ich total spannend. Wieso konnte Yoga das schaffen oder wie hast du es im Yoga geschafft?
Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Also man könnte sagen, es ist die Magic, die da irgendwie passiert ist. Man kann auch sagen, dass man da irgendwie ja in einem sicheren Raum war und dass da viele Dinge zusammengekommen sind, dass ich vielleicht vom Alter her soweit war, vielleicht auch so ein bisschen anders nachzudenken über das Thema Bewegung, dass ich Glück hatte mit einer guten Lehrerin, dass ich mich sicher gefühlt habe. Also vielleicht sind da viele Dinge zusammengekommen. Ich glaube, da muss jeder für sich so ein bisschen den Weg finden. Also nur weil es bei mir funktioniert hat, heißt es nicht, dass es bei anderen dicken Menschen oder anderen Menschen ähnlich oder genau den gleichen Effekt hat. Ich habe nur festgestellt, dass so die Basis von allem Sicherheit ist. Also man muss sich sicher fühlen, damit man ja zu sich finden kann, zur Ruhe kommen kann, mal ja loslassen kann, alles im Körper fließen lassen kann, sich ja alles zu entkoppeln. Ja, dafür braucht man eine gewisse Sicherheit. Und also das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, den bräuchte es schon. Aber ob das bei jedem Menschen Yoga sein muss, es kann Töpfern sein, es kann Gärtnern sein, es kann Boxen sein, was auch immer. Es ist so unterschiedlich, aber ich glaube, Sicherheit ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Ja,
ja, das habe ich hier auch als eine Frage mir überlegt für unser Gespräch heute. Also was sich ändern muss, damit sportliche Räume für dicke Menschen sicherer und auch zugänglicher werden. Also gibt es so grundsätzlich Dinge, wo du sagen würdest, wenn das und das gegeben wäre, dann wäre schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung getan.
Also da muss man, also ich glaube, da muss man wirklich bei Null anfangen. Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass man das nicht aus einem Trend heraus versucht. Ja, also dass man jetzt nicht ein normenschlanker Mensch ist, der sagt, oh, ich habe gehört, Yoga ist for everybody, ist richtig cool gerade. Und Plus-Size-Yoga gibt's ja auch. Ja, dann nehme ich das auch bei mir mit ins Programm ein und guck mal, ob irgendwer kommt. Also ich glaube, so einfach ist es dann nicht. Es braucht da schon viel Reflexion, auch bei einem selber, um zu checken, hey, wie fettfeindlich bin ich eigentlich unterwegs? Und wir sind alle relativ fettfeindlich sozialisiert. Das ist auf jeden Fall so, ich auch. Also ich merke selber, wenn ich einen dicken Menschen auf der Straße sehe, dass sofort irgendwas Antrainiertes in meinem Kopf aufpoppt, wo ich sage, boah, das hat aber schon, also schon richtig dicke. Und dann grätsche ich sofort rein und sage, nee, jetzt warte mal, stopp. Alles antrainiert, alles gelernt, reflektier's mal. Und das ist, glaube ich, somit die Basis von allem, was man machen müsste, damit man irgendwann mal zu dem Punkt kommt, dass man sagt, okay, so und so kann ich den Raum jetzt sicher für dicke Menschen gestalten. Ja, aber ich glaube, da muss man wirklich bei sich selbst anfangen und sich einfach mal wirklich unangenehme Fragen stellen. Zum Beispiel, was denke ich, wenn ich einen dicken Menschen sehe? So, einfach mal so. Was denke ich über das Dicksein? Was wäre, wenn ich selber dick werden würde? Warum mache ich 100 Diäten in meinem Leben? Ja, also so dieses einfach sich da selbst quasi zu challengen und Dinge zu unlearnen, zu verlernen und ja, da auch wirklich ins Unangenehme reinzugehen, damit man merkt, okay, eventuell bin ich auch Teil des Problems. Ja, und dann kann man hingehen und sagen, okay, die und die Haltung im Yoga ist für dicke Menschen mit Blöcken einfacher. Ja, aber das ist quasi am Ende, dass man dann quasi zu den Hilfsmitteln kommt und sagt, so und so und so ist es einfacher vielleicht oder zugänglicher für dicke Menschen. Aber am Anfang steht da auf jeden Fall die Reflexion, die Selbstreflexion, würde ich sagen.
Und die müssen wir alle machen, um so eine insgesamte gesellschaftliche Transformation oder um dick sein, mehrgewichtige Körper oder einfach verschiedene Körper immer mitdenken zu können einfach, oder? Also
voll. Und was ich ganz wichtig finde, wenn man keinen Bock drauf hat, das zu machen, dann macht es nicht. Ja, also wenn ihr Menschen seid, die einfach keinen Bock haben, so in diese Reflexion zu gehen und irgendwelche Sachen zu unlearnen und ich will da nicht mitmachen, ich habe keinen Bock, aber ich habe gehört, das muss man jetzt machen. Nee, dann lass es lieber. Ja, dann mach du machst dein Ding, aber sei ehrlich mit dem, was du machst. So. Weil wir brauchen einfach Menschen, die wirklich, wirklich ein Interesse daran haben, Räume sicherer zu gestalten und nicht, weil es gerade Trend ist.
Ja, absolut. Du hast gerade schon kurz von Sophies Safe Space erzählt. Diesen Safe Space hast du ja gegründet und du unterrichtest dort Yoga. Was ist dir oder euch, ihr seid ja ein Team, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was ist Sophies Safe Space überhaupt, wer ist daran beteiligt und dann vielleicht aber auch die Frage, was ist euch wichtig so? wenn ihr Yoga praktiziert in bei dir oder in dem von dir geschaffenen Raum?
Ja, also genau, uns gibt auf Eversports. Genau, da ist die Plattform. Und falls ihr auch auf YouTube unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch gerne mal im YouTube Sophie Safe Space eingeben. Da gibt es ganz, ganz viele Videos, wenn ihr mal rein sneaken wollt. Genau, wir sind insgesamt 4 Lehrerinnen, die Anne, die Lena, Chris und ich. Und wir sind alle mehrgewichtig bis, ja, leicht mehrgewichtig, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der jetzt nicht zu 100% erfüllt sein muss, sage ich mal, bei der Einstellung oder bei der Zusammenarbeit, aber wo ich schon drauf achte, okay, ist diese Person sensibilisiert für die Realität dicker Menschen, von hochgewichtigen, mehrgewichtigen Menschen. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil anders ist es meistens schwierig, außer man ist super, super, super weit, dann sicheren Raum zu schaffen. Und meistens geht es einfach nur über die Präsenz. Also das halte ich ganz oft als Feedback, wenn TeilnehmerInnen da sind, dass sie sagen, boah, Sophie, es tut so gut, einfach mal einen Körper zu sehen, der sich bewegt, der meinem ähnlich sieht. Und da muss ich nichts gesagt haben, ich muss nichts gemacht haben, sondern einfach nur, dass sie mich sehen oder dass sie uns sehen. Und alleine das hilft schon für die Sicherheit. Ja, und was uns wichtig ist, ist, dass wir ja Yoga so authentisch wie möglich unterrichten, ja, also dass wir daraus eben kein Fitnessprogramm machen, was bestimmt, wenn man jetzt wirtschaftlich denkt, gut laufen würde. Ja, also man kann ja aus allem ein Fitness- und Abnehmen-Programm in die Richtung machen. Das würde bestimmt wirtschaftlich gesehen gut laufen, aber das wollen wir nicht. Das machen wir absichtlich nicht. Das ist definitiv nicht so gedacht, sondern es geht da wirklich darum, tatsächlich, ich sag's immer wieder, aber einen sicheren Raum zu erschaffen, wo sich vor allem dicke Menschen wohlfühlen und wo die Scham einfach keinen Platz findet. Ja, wo die Scham automatisch abfällt oder so peu à peu ein bisschen abfällt, wo man zur Ruhe kommen kann, wo auch, ja, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, wo die Speckrollen auch präsent sein dürfen. Ja, also es gibt ganz oft Yogastunden, wo ich meinen Bauch einfach raushole, um zu zeigen, hey, das ist in Ordnung. Ihr könnt das auch machen. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt es auch machen. Ja, und ich sag ganz oft, wenn dich der Bund von deiner Hose einschneidet, dann zieh nach oben. Ja, also du musst deinen Bauch nicht wegdrücken. Du musst keine Schmerzen spüren, wenn du Kleidung anhast. Ja, ich kenn's von mir bei Jeans tragen zum Beispiel. Also, ne, dass der Körper da so richtig weggedrückt wird, sondern nee, du bist komplett wertvoll, so wie du bist, und du hast Sanftheit verdient. Du hast ganz viel Wärme verdient und du musst keine Schmerzen empfinden. Nicht im Yoga. Vor allem nicht im Yoga. Ja, also, und das Allerwichtigste ist, dass man das macht, was man denkt, was richtig ist. Ja, und ich sag immer, das, was ich hier euch anbiete, das ist alles nur ein Angebot. Und ihr überlegt euch, was hört sich davon gut an? Ihr könnt es ausprobieren. Und wenn ihr merkt, nee, die Sophie, was ist heute los mit dir? Ich hab keinen Bock, was will die denn heute? Ja, dann macht ihr das, was ihr gerade möchtet. Und ich sag auch, und dann bin ich auch fertig, letzter Satz, ich sag auch, ihr könnt euch auch eine Stunde auf die Matte legen und einfach zuschauen. Ja, erlaubt euch das mal, das zu praktizieren, wirklich nichts zu tun. Und das ist ganz, ganz schwer.
Was ich auch kenne, ist so dieses, oder dass es so schwer ist zu atmen und dabei so einen großen Bauch zu machen, weil ich auch so ganz viel irgendwie gelernt habe, so meinen Bauch einzuziehen, auch in den Phasen meines Lebens, wo mehr Bauch da war. Ich da immer sehr drauf bedacht war oder auch so zu sitzen, dass mein Kinn oben ist, dass es, also ne, so, also so diese ganzen Haltungen, die man lernt, gerade auch als Frau lernt, wie man sich besser hinsetzen, gerader hinsetzen, mit weniger Bauch und so weiter. Das ist auch irgendwie was ja beim Yoga atmet man ja viel, auch dass man einen großen Bauch kriegt, und das ist irgendwie auch voll schwierig so für mich gewesen, das so zuzulassen, auch gerade in einem Raum, wo man von anderen Menschen ja auch gesehen wird.
Das ist bei uns auch, da sprichst du was total Wichtiges an, weil das wirklich auch eine Sache ist, die ganz, ganz viele neu lernen müssen. Weil ganz viele diese kurze Atmung bis vielleicht maximal zur Brust oder zum Schlüsselbein praktizieren, einfach damit der Bauch nicht größer wird. Und das führt ja zu Stress. Und je tiefer die Atmung ist, umso entspannter kann man dann auch werden. Aber für viele geht's halt erstmal überhaupt nicht weiter, weil sie es so verinnerlicht haben, nee, mein Bauch darf nicht größer werden, ich darf nicht größer sein. Ne, genau das, was du gerade gesagt hast. Und genau darum geht's, das so Stück für Stück erstmal selber zu erkennen, boah, wo habe ich mir was angeeignet, was vielleicht gar nicht gut ist für mich, ja, ne? Und man ist ja auch oft in Drehungen zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel im Sitzen ist und einfach einen Bauch hat, dann stapelt sich auch alles übereinander. Ja, dann hat man die untere Speckrolle, dann kommt eine mittlere Speckrolle, dann liegt noch die Brust auf der Speckrolle. Und dann sage ich immer ganz bewusst so, und wenn ihr jetzt in dieser Haltung seid, jetzt bewusst tief atmen, den Bauch noch größer werden lassen. Also wir gehen dann schon auch so ein bisschen rein, jetzt nicht vielleicht in der Anfängerinnenklasse, aber wir gehen dann schon auch rein, wo man das dann auch embraced und sagt, ja, ich bin so, wie ich bin gerade. Und ich habe es verdient, tief zu atmen. So, natürlich.
Hast du nochmal grundsätzlich so einen Tipp, wie man in dieser Welt, die ja so von Diet-Culture durchzogen ist und von Fettfeindlichkeit auch, wie man in dieser Welt auf eine gute Weise, das ist natürlich am Ende individuell, aber auf eine individuell gute Weise Sport machen kann oder sich bewegen kann?
Das ist sehr, sehr individuell. Also bei mir hat es, ich muss es ehrlich sagen, sonst hätte ich das nicht gegründet, was ich gegründet habe. Also bei mir hat es in der Offline-Welt schwer funktioniert, muss ich sagen. Deswegen, wenn man da wirklich, so wie es mir halt auch lange Zeit ging und immer mal wieder geht, auch da sehr am Anfang ist und sich sehr unwohl fühlt, macht es online, schaltet eure Kamera aus. Ne, zum Beispiel bei uns kann immer die Kamera auch ausgeschalten sein. Probiert euch online aus, sammelt da vielleicht Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, vielleicht 1-2 Jahre. Und dann, wenn ihr merkt, hey, ja, jetzt könnte ich vielleicht auch mal das, was ich online mache, offline machen, ne, dann verlegt es mal vielleicht für eine Stunde in die Offline-Welt, so sage ich immer, dass man da so ein bisschen trainiert sozusagen und dann ins Real-Life das zu integrieren. Also das könnte ich mir, oder beziehungsweise das ist so der einzige Weg, der für mich jetzt funktioniert hat bis jetzt.
Voll der gute Tipp auch, man muss nicht quasi fertig sein oder schon mit einem vollen Selbstbewusstsein raus in diese Welt gehen, sondern man darf auch erstmal Unsicherheiten haben und damit mit sich selbst erstmal allein bleiben. Und wenn man bereit ist, ist man bereit, aber manchmal dauert es einfach und das ist auch okay, ne?
Auf jeden Fall. Also mich regt das eher auf, wenn irgendwelche Trainerinnen oder YogalehrerInnen dauernd so tun, als ob sie ihren Shit together hätten. Wir sind alle am Struggling. So, ja. Das regt mich richtig auf. Und ich sag das auch immer vor jeder Yogastunde. Sage ich dann auch, Leute, zum Beispiel heute, so Leute, mir geht's heute nicht gut. Ja, mental bin ich richtig angeschlagen heute. Und ich erlaube das einfach auch in diesen Space mit reinzunehmen. Und somit erlaube ich es ja anderen dann auch indirekt, dass sie sich komplett mit reinnehmen dürfen auch. Und dass einfach alles so, wie sie sind, so wie du bist, es ist alles willkommen. Deine dunklen Seiten, deine Gedanken, deine Emotionen, dein einfach alles, was du bist, darf sein. Und wenn man das schafft, und wenn man das, also wenn ich das als Lehrerin schaffe und derjenige als Teilnehmer oder Teilnehmerin es schafft, ab da kann man dann quasi, da hat man dann die Base und ab da kann man dann schauen, was so geht.
Was ist mein Fazit aus den beiden Gesprächen mit Iriti Amojo und Sophie Schwarz? Also erstmal fand ich beide Gespräche wahnsinnig wohltuend und angenehm und irgendwie auch empowernd, weil diese beiden Frauen halt zeigen, dass ich im Sport was ändern kann. Und das gibt mir Hoffnung, dass Kinder heute und auch zukünftig mit positiveren Erlebnissen Sport machen können und anders als ich eben nicht mit so viel Angst und Unsicherheiten und Leistungsdruck Sport machen, sondern ja auch Stärke durch Bewegung erfahren. Das wäre so ein bisschen meine kühne Hoffnung, glaube ich, am Ende dieser Sendung. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch und bedanke mich nochmal herzlich bei meinen Gästinnen Iriti Amojo und Sophie Schwarz. Wenn euch der Lila Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter, drückt auf Folgen, teilt unsere Episoden und wenn ihr es euch leisten könnt, freuen wir uns auch sehr, sehr doll über finanzielle Unterstützung. Die ist nämlich notwendig, damit wir unsere Arbeit weiter so regelmäßig und auch unabhängig machen können. Unterstützen könnt ihr uns über Steady, über Patreon oder per Direktüberweisung. Alle Infos dazu auf lila-podcast.de/unterstützen. Lieben Dank an dieser Stelle auch an alle, die uns bereits was zukommen lassen. Ja, das sehen wir und das hilft uns, wie gesagt, auch ganz, ganz doll weiter. Schaut unbedingt auch in unseren Lila Newsletter rein. Der wird von Laura Lukas geschrieben. Infos dazu auf unserer Homepage. Und das war's für dieses Mal. Mein Name ist Lena Sindermann und ich freue mich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder einschaltet. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Katharina Alexander. Schnitt habe ich gemacht, Lena Sindermann. Unsere Musik ist von Katrin Rönecke und das Cover von Slinger Illustrationen. Tschüss!